Von welcher Marke war dein erstes Mobiltelefon? Nokia, Motorola oder vielleicht doch BlackBerry? 2010 war BlackBerry mit einem Marktanteil von 20% einer der Platzhirsche auf dem Mobiltelefonmarkt. Die Handys der Marke galten zudem als Statussymbol für erfolgreiche Wall Street Broker, Manager und Politiker. BlackBerry stand zu diesem Zeitpunkt für Innovation und war eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen der Welt. Nur 12 Jahre später stellt das Unternehmen aus Waterloo, Kanada, nicht einmal mehr Smartphones her. Was ist passiert und wie kam es dazu, dass ein Unternehmen, welches durch seine disruptive Technologie in kürzester Zeit so groß werden konnte, in wenigen Jahren im Smartphone-Markt keine Rolle mehr spielt? Das alles jetzt in Folge 4 von Unternehmen dieser Welt. BlackBerry, der tiefe Fall vom einstigen Smartphone-Pionier. Um eine Antwort zu finden, wie es zum Fall von BlackBerry kommen konnte, müssen wir zunächst einmal einen Sprung in die Vergangenheit machen. Genauer gesagt ins Jahr 1984 nach Waterloo, Kanada. Zu diesem Zeitpunkt steht Mike Lazaridis, der Sohn von griechischen Immigranten, 2 Monate vor dem Abschluss seines Ingenieursstudiums, als er einem Angebot von General Motors über $600.000 zustimmt, um ein Kontrollanzeigensystem für Netzwerkcomputer zu entwickeln. Mit diesem Geld, einem Darlehen seiner Eltern in Höhe von $15.000 und einer kleinen Beihilfe des Staates gründet Lazaridis gemeinsam mit seinem Klassenkameraden und Freund Douglas Fraggen Research in Motion, kurz RIM. In den darauffolgenden Jahren spezialisierte sich das Unternehmen auf Kommunikationstechnologien und hierbei insbesondere auf Modems und Pager. Ein Pager ist übrigens ein drahtloses kleines Gerät, das Signale oder Nachrichten empfangen kann, denn Pager sind vor allem für die Einwegkommunikation konzipiert. Heutzutage kennt der ein oder andere das vielleicht, wenn man in einem Schnellrestaurant ist und einen Pager mitbekommt, der dann vibriert, wenn man das Essen abholen kann. In dieser Zeit sicherte sich RIM dann auch eine Reihe von Patenten, entwickelte Technologien für die eigenen Geräte und stellte unzählige Entwickler und kreative Köpfe ein, um das eigene Wachstum voranzutreiben. Am 19. Januar 1999 veröffentlichte RIM dann das BlackBerry 850. Und nein, das war noch kein Mobiltelefon, das war aber der erste Pager, der Push-E-Mails von einem Microsoft Exchange Server empfangen konnte. Eine E-Mail-Korrespondenz unterwegs war damit über diesen Dienst möglich, was zu diesem Zeitpunkt eine Revolution darstellte. Der Name für das Gerät, also BlackBerry, stammt übrigens von der Anordnung der Tastatur. Diese erinnert mit den vielen Tasten an die einzelnen, ich sage mal, Tröpfchen einer Brombeere. Und die Tastatur ist auch ein wichtiges Stichwort, denn bekannt wurden die BlackBerry-Handys auch für ihre markante Querztastatur, die das schnelle Tippen deutlich benutzerfreundlicher machten. 2002 war es dann auch soweit, dass BlackBerry mit dem Modell 5810 sein erstes Mobiltelefon herausbrachte. Das Gerät wurde als E-Mail-fähiges Mobiltelefon mit Adressbuch und Kalender beworben, also ideal für die Zielkunden von BlackBerry, die Businessbranche. Es gab aber auch einen großen Nachteil, so hatte das Telefon kein eingebautes Mikrofon, sprich man konnte nur per Headset telefonieren. In der Praxis also wenig tauglich. Stellt euch vor, ihr würdet angerufen werden und müsstet zunächst eure Kopfhörer rauskramen, denn damals gab es noch keine Bluetooth-Headsets, sondern ganz normale Kabelkopfhörer, die ja bekannt dafür sind, sich in der Tasche gerne mal zu verheddern. Dass das in der Praxis besser funktionieren sollte, realisierte auch RIM. Als Reaktion brachte man dann nur ein Jahr darauf mit dem BlackBerry 6210 das erste Mobiltelefon des Unternehmens mit integriertem Mikrofon heraus. RIM veröffentlichte in den nachfolgenden Jahren dann eine Reihe von Telefonen, von denen jedes auf dem letzten aufbaute und neue Funktionen, verbesserte Spezifikationen und bessere Technologien mit sich brachte. Beispielsweise der hauseigene Instant Messenger-Dienst, BlackBerry Messenger, der ab 2005 auf den Geräten vorinstalliert war und ein Chatten zwischen BlackBerry-Nutzern ermöglichte. Also von der Funktion her wie WhatsApp, nur dass WhatsApp erst 4 Jahre später, also 2009, veröffentlicht wurde. Die Telefonsparte von RIM wurde in der Folge schnell zum größten Segment der Firma und die globale Präsenz des Unternehmens wuchs. Insbesondere durch Konzerne, die die Produktivität ihrer Belegschaft durch die Nutzung von BlackBerry-Geräten verbessern wollten. Bald nutzten aber auch mehr und mehr Prominente die Mobiltelefone der kanadischen Firma und wie so oft schlossen sich auch bald Privatleute diesem Trend an. RIM befand sich also dank des Erfolgs der BlackBerry-Mobiltelefone in einer Aufwärtsspirale und wurde 2009 von dem amerikanischen Wirtschaftsmagazin Fortune zum am schnellsten wachsenden Unternehmen der Welt gekürt. Zu diesem Zeitpunkt zählte das Unternehmen 12.000 Mitarbeiter, Wohlgemerkt lag diese Zahl 4 Jahre zuvor noch bei ca. 3000 Mitarbeitern. Der Umsatz betrug zu dieser Zeit 14,3 Milliarden US-Dollar und der Gewinn lag bei ca. 3 Milliarden US-Dollar. Mit ca. 20% Marktanteil im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts war RIM einer der dominierenden Anbieter von Mobiltelefonen. Für RIM scheint also alles zu laufen, oder? Nun, nicht ganz, denn am 9. Januar 2007 kam es zu einem Schlüsselmoment, der wohl unser aller Leben beeinflusst hat. Apple-CEO Steve Jobs präsentiert auf der Macworld-Konferenz das erste iPhone. Ich habe euch hier einmal einen Originalauszug aus der Vorstellung des iPhones mitgebracht, bei der Steve Jobs auf das User Interface, also die Benutzeroberfläche der Geräte der damaligen Konkurrenz, eingeht.
Now, why do we need a revolutionary user interface? I mean, here's 4 smartphones, right? Motorola Q, the BlackBerry, Palm Treo, Nokia E62, the usual suspects. And what's wrong with their user interfaces? Well, the problem with them is really sort of in the bottom 40 there. It's this stuff right here. They all have these keyboards that are there whether you need them or not to be there. And they all have these control buttons that are fixed in plastic and are the same for every application. Well, every application wants a slightly different user interface, a slightly optimized set of buttons just for it.
In seiner Präsentation des iPhones kritisiert Steve Jobs die starre physische Tastatur, die damals bei jedem Mobiltelefon Standard war, unabhängig davon, ob die Benutzung mit einer anderen Steuerung vielleicht besser gewesen wäre. Apple hingegen hatte wie bekannt eine gänzlich andere Herangehensweise, denn das iPhone kam, wie wir wissen, lediglich mit einem Touchscreen und einem Home-Button aus. Das Technologieunternehmen aus Kalifornien war überzeugt davon, dass das die Innovation schlechthin auf dem Mobiltelefonmarkt werden sollte. Man muss an dieser Stelle aber auch noch einmal erwähnen, dass Apple zu diesem Zeitpunkt noch nicht das Unternehmen war, welches es heute ist. Apple war damals nämlich immer noch ein Außenseiter. Zwar war der iPod bereits ein großer Erfolg, aber das Computergeschäft spielte noch eine untergeordnete Rolle. Und der Glanz, der kam erst später. Aber eines ist klar, das iPhone trug definitiv dazu bei, dass Apple Stand 2022 neben Saudi Aramco das wertvollste Unternehmen der Welt ist. Aber aller Anfang war schwer. Denn wie so oft bei disruptiver Technologie müssen sich die Leute erst einmal daran gewöhnen. Insbesondere der hohe Preis von 499 US-Dollar für die Basic-Version des ersten Smartphones von Apple sorgten für zunächst schwache Verkaufszahlen. Denn ein BlackBerry-Modell gab es bereits für 199 Dollar. In der Folge nahm RIM die Konkurrenz nicht wirklich ernst. Wortwörtlich kommentierte der damalige Co-CEO Jim Borsely Apples iPhone-Release mit folgenden Worten: "It's okay, we will be fine." Was aber übersehen wurde, war, dass Apple eine ganz andere Vision hatte. Die Firma aus Kalifornien wollte mit Funktionen wie dem App Store oder iTunes ein Ökosystem um das iPhone schaffen, genau wie man es mit dem iPod getan hatte. Die Visionäre bei Apple wussten, dass dies einige Zeit dauern würde, aber sie wussten auch, dass die Vorteile enorm sein würden, sobald das Wachstum einsetzte. Es dauerte auch nicht lange, bis Apples Strategie aufging und der Verkauf von iPhones an Fahrt gewann. Im Jahr 2007 wurden 1,4 Millionen iPhones verkauft, bis 2011 hatten bereits über 145 Millionen iPhones den Besitzer gewechselt. RIM setzte aber zunächst dennoch bei seinen BlackBerry-Geräten weiter auf eine vollständige Querztastatur. Mit dem Release vom Betriebssystem Android von Google im September 2008 zeigte sich aber, dass der gesamte Trend des Mobiltelefonmarktes mehr und mehr in eine Richtung einschlug und die hieß Smartphone. Die Geräte sollten nämlich mittlerweile neben bekannten Funktionen wie SMS und Mails vor allem eines haben, und zwar die Möglichkeit der Installation von Applikationen, kurz Apps. Denn die Funktionen von Anwendungen und die Vielzahl von Spielen galten als einer der wichtigsten Faktoren für die Akzeptanz der Smartphones. Ebenfalls zum Erfolg und damit der Steigerung der Absatzzahlen der Smartphones beigetragen, hat die Symbiose aus leicht bedienbarem Touch-Display und den Apps, die sich diese Intuition zunutze machten. Hier wurden den Nutzern von iOS und Android ganz bewusst gezeigt, dass es andere Dinge gibt, die sie mit ihren Mobiltelefonen tun können. Dinge, bei denen es nicht um Arbeit geht. Bei der Recherche für diese Folge habe ich nach den ersten Spiele-Apps geguckt und hier insbesondere ein Texas Hold'em Poker für das iPhone gefunden, was vielleicht der ein oder andere noch kennt. Ansonsten denke ich, dass Namen wie Doodle Jump oder Angry Birds bei vielen ihren ersten Kontakt mit Spielen auf dem Smartphone als Erinnerung zurückbringen. Mit der Veröffentlichung seines ersten Touchscreen-Geräts, dem BlackBerry Storm, versuchte RIM, dem Aufstieg von Android-Geräten und dem iPhone entgegenzuwirken. Doch statt als bekannter und marktbeherrschender Hersteller zu zeigen, wer der Platzhirsch ist, wurde aus dem Release ein Desaster. So verkaufte sich das Gerät anfänglich gut, insbesondere dank der Stärke der Marke BlackBerry und einer großen Marketingaktion von dem Telekommunikationskonzern Verizon, der unbedingt ein Gerät haben wollte, das dem unglaublichen Hype entgegenwirken konnte, den AT&T zu dieser Zeit mit dem iPhone erzeugte. Doch die über 1 Million Käufer des Telefons wurden spätestens bei der Benutzung des Telefons enttäuscht. So gab es große Probleme mit dem Touchscreen, was dazu führte, dass RIM und Verizon fast 1 Million Einheiten mit einem Verlust von 500 Millionen Dollar ersetzen mussten. Nach dieser Misere gab das kanadische Unternehmen aber nicht auf. Man veröffentlichte weitere BlackBerry-Smartphones, zum Teil sogar Geräte, die Touch-Elemente und Tastatur verbunden haben. Beim Betriebssystem setzte man jedoch nicht, wie der Großteil der Konkurrenz, auf Android, sondern verwendete Eigenentwicklungen. Problematisch war hieran aber, dass es kaum Anbieter von Apps auf BlackBerry OS gab. Im Juli 2010 konnten Nutzer des App Stores von Apple auf über 250.000 Apps zurückgreifen. Bei BlackBerry World gab es dagegen zum gleichen Zeitpunkt nur etwas über 10.000 Anwendungen. Ich bezweifle zwar, dass man als Nutzer jemals 10.000 verschiedene Apps, geschweige denn 250.000 verschiedene Apps auf seinem Smartphone installiert bzw. ausprobiert hat, aber wie so oft geht es einfach um die theoretische Auswahl. Nicht umsonst wachsen beispielsweise Supermärkte, die gegenüber Discountern eine deutlich höhere Vielzahl an Produkten im Sortiment haben, fast doppelt so stark wie Discounter. In der Folge wurden aus den BlackBerry-Mobiltelefonen, die Anfang der 2000er Jahre jeder gern sein eigen nennen wollte, Ladenhüter. Statt als hip und modern wurden die Telefone als Gelikte aus einer vergangenen Ära betrachtet. Im Zeitraum von 2010 auf 2012 sank der Marktanteil von BlackBerry von 20% auf weniger als 6%. Tendenz weiter sinkend. Auch der Versuch, mit dem neuen Betriebssystem BlackBerry 10 Marktanteile zurückzuerlangen, misslang. Zwar konnte die Anzahl der Applikationen auf diesem Betriebssystem bis 2013 deutlich gesteigert werden, jedoch wurde dem Unternehmen vorgeworfen, dass von den zu dieser Zeit rund 120.000 verfügbaren Apps mehr als 47.000, also 39%, von einem einzigen Unternehmen mit Sitz in Hongkong stammten und diese Apps besaßen meist nur einen eingeschränkten, zum Teil auch gar keinen Nutzen. Während es mit den Absätzen der BlackBerry-Mobiltelefone bergab ging, verpasste das Unternehmen zudem die Chance, das Potenzial seines Instant-Messaging-Dienstes BlackBerry Messenger zu nutzen. Zur Erinnerung, dieser Dienst wurde bereits 2005 exklusiv für BlackBerry-Geräte veröffentlicht und von Millionen von Menschen genutzt. Hätte man den Dienst auch für Apple und Android nutzbar gemacht, wäre es gut möglich gewesen, dass wir heute statt WhatsApp über BlackBerry Messenger miteinander Kurznachrichten austauschen würden. Welch kommerzieller Erfolg das gewesen wäre, können wir uns vorstellen, wenn wir uns daran erinnern, dass Facebook, beziehungsweise heute heißt es ja Meta, WhatsApp 2014 für 19 Milliarden US-Dollar übernommen hat. Trotz des rapiden Abfalls des Geschäfts entschied sich RIM dafür, sich Mitte 2013 umzubenennen und trat fortan als BlackBerry auf. Als Unternehmen versprach man sich davon, dass man BlackBerry weiter in den Fokus rückte und sich Kunden in der Folge besser mit BlackBerry als Ganzem identifizieren konnten. Beim Marktanteil, der mittlerweile bei weniger als 5% lag, ähnelt das in meinen Augen mehr einem Akt der Verzweiflung als einer validen Strategie. Dass das nicht aufging, sehen wir auch, wenn wir auf das vierte Quartal 2016 blicken. In diesem Zeitraum wurden nämlich unglaubliche 462 Millionen Smartphones weltweit verkauft. Der Anteil von BlackBerry-Geräten lag dabei aber nur bei rund 200.000 Geräten. Damit verschob sich der Marktanteil weiter auf weniger als 0%. Es gab dann zwar noch weitere Versuche, BlackBerry-Geräte unter anderem durch die Nutzung von Android als Betriebssystem wieder aufleben zu lassen, aber diese waren allesamt erfolglos. Mit der Einstellung des Supports für die Systeme im Dezember 2021 ging dann eine Ära vollends zu Ende. Abschließend und aus heutiger Sicht ist es natürlich immer einfach zu sagen, dass BlackBerry doch den Trend von Smartphones und Touchscreen erkennen hätte müssen, aber wenn wir auf die Anfangszeit des Internets schauen, dann wissen wir auch, dass damals kaum eines der bestehenden Unternehmen die Ausmaße und das Potenzial erkannt hat, die das Internet heute spielt. Auch hier blieben viele auf der Strecke. BlackBerry hat sich mittlerweile umorientiert und besteht als kleineres Unternehmen mit dem Fokus auf Cybersecurity weiter. Vom damaligen Erfolg im Mobiltelefonmarkt ist auf der Unternehmensseite also nichts mehr übrig geblieben. Aber ich bin mir sicher, dass der gesamte Markt nachhaltig von BlackBerry und seinen Innovationen wie Mails auf dem Handy oder dem ersten großen Instant Messenger, BlackBerry Messenger, geprägt wurde. Das war Folge 4 von Unternehmen dieser Welt, BlackBerry, der tiefe Fall vom einstigen Smartphone-Pionier. Die Recherche dieser Folge erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen. Die Podcast-Serie Unternehmen dieser Welt erscheint zweiwöchig auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Euch hat der Podcast gefallen? Dann hinterlasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung und empfehlt den Podcast gerne weiter. Für Anregungen, Feedback oder Ideen nutzt die E-Mail-Adresse in den Shownotes. Zudem wird es bald einen Instagram-Account geben, auf dem ihr mich ebenfalls kontaktieren könnt. Also haltet gerne die Augen auf der Plattform offen. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.